Meine heutige Predigt, die ist aus dem Buch Esther. Das ist eins der zwei biblischen Bücher, die nach dem Namen einer Frau benannt sind. Aber beginnen will ich mit einem kleinen geschichtlichen Exkurs. Also in meiner Schulzeit, da gehörte die Geschichte nicht immer zu meinen Lieblingsfächern. Ich bin selten über ein befriedigend in der Zeugnisnote herausgekommen. Darum möchte ich euch bitten, wenn ich irgendwo falsch liege, ihr Schüler, ihr Lehrer, passt gut auf, dass ihr hinterher bei mir anklopft und wir darüber sprechen können, dass ich was lernen kann. Oder wir finden gemeinsam raus dann, was korrigiert werden muss. Ja, mit der Unterwerfung Babylons durch Kyros um 539 vor Christus war Persien zur Weltmacht aufgestiegen und blieb es für die nächsten 200 Jahre. Dies hatte der alttestamentliche Prophet Jesaja schon prophezeit, lange bevor Kyros, also Jesaja nennt ihn Kores, überhaupt geboren war. Das persische Reich erstreckte sich vom heutigen Libyen in Afrika bis nach Pakistan in Asien und war mit etwa 50 Millionen Menschen das größte Reich in der antiken Geschichte. Unter Darius dem Großen sollten auch die griechischen Stadtstaaten erobert werden. Aber in der Marathonschlacht im Jahre 490, habt ihr bestimmt schon mal gehört, Marathon, konnten die Griechen Darius' Armeen eine empfindliche Niederlage bereiten. Der wütende Darius, entschlossen Rache zu nehmen, sammelte eine noch größere Armee. Allerdings starb er, bevor er seinen Rachedurst befriedigen konnte. So fiel diese Aufgabe an seinen Sohn Xerxes I., der 486, also die Jahreszahlen sage ich jetzt nicht immer, aber es ist immer vor Christus, ne? Also der 486 vor Christus an Macht und Thron kam, sich aber zunächst mit Aufständen in Babylon und Ägypten herumschlagen musste. 481 war er denn endlich so weit, die Schande der Niederlage auszumerzen. Nach alten griechischen Quellen standen auf Seiten der Perser mehrere Millionen Soldaten, während heutige Geschichtsforscher diese Zahl für übertrieben halten und eher von bis zu einer Viertelmillion Krieger ausgehen. Auf jeden Fall verfügte die Armee des Xerxes über eine gewaltige militärische Schlagkraft. Mittels einer Schiffsbrücke überquerten sie den Hellespont, also das ist die Meeresenge zwischen Griechenland und der heutigen Türkei, dieses schmale Stück Wasser zwischen dem Schwarzen Meer und dem Mittelmeer, durch das sie durch mussten, um nach Griechenland zu gelangen. Aber schon beim Bau der Schiffsbrücke liefen die Dinge nicht so, wie Xerxes sich das vorgestellt hatte. Ein Sturm riss zunächst einen Teil der Schiffsbrücke weg, sodass sich das Unternehmen verzögerte. Xerxes soll darüber so in Wut geraten sein, dass er den Bauleuten die Köpfe abschlagen ließ. Als die Perser dann an der Küste entlang weiterzogen, gelang es dem Spartanerkönig Leonidas mit ein paar hundert totgeweihten Leuten an einem Engpass nahe den Thermophylen, also Thermo heißt heiß, die Thermophylen, das sind die heißen Pforten, das waren heiße Quellen, das riesige persische Heer so lange aufzuhalten, bis die Griechen ihre Verteidigung organisiert hatten. Und dann erlebte Xerxes sein Waterloo. Weil die zahlenmäßig weit unterlegene griechische Flotte unter Führung eines athenensischen Generals die aus 600 Schiffen bestehende persische Kriegsflotte in der Meerenge von Salamis in einen Hinterhalt locken konnte. Der Überlieferung nach musste Xerxes von Land aus mit ansehen, wie die wendigen Kriegsschiffe der Griechen ein persisches Schiff nach dem anderen versenkten, bis hin zur nahezu vollständigen Vernichtung der persischen Marine. Aber um diesen Exkurs nicht zu lang werden zu lassen, Xerxes kämpfte noch eine Weile weiter, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Und vielleicht fragst du dich, was das alles mit dem Buch Esther zu tun hat. Nun, Bibelkenner wissen Bescheid. Unter den Bibelkommentatoren herrscht große Übereinstimmung, dass der König im Buch Esther, sein persischer Name ist Kasajascha, auf Hebräisch Ahasveros, dass das kein anderer ist als der, den die griechischen Geschichtsschreiber Xerxes nannten. Also genau der Xerxes, der vergeblich versucht hatte, Griechenland mit einer Viertelmillion Soldaten zu erobern. Die anderen Hauptakteure sind die jüdische Weise Esther, nach der das Buch seinen Namen bekommen hat, ihr Cousin und Adoptivvater Mordecai, sowie ein Minister oder Lobbyist oder weiß nicht, was er eigentlich genau ist, Haman. Außerdem gibt es Königin Vasti, Hamans Frau Seresch, die auch manchmal in den Handlungsverlauf eingreift, und alle möglichen anderen Personen wie Eunuchen, Kammerzofen, Hofbeamte, Generäle, Fürsten und Würdenträger. Einer kommt allerdings in diesem ganzen Buch nicht vor. Gott. Gott wird an keiner Stelle in der Geschichte erwähnt. Auch die hebräischen Gottesnamen Elohim oder Yahweh fehlen völlig. Und das ist in der Tat erstaunlich, denn schließlich geht es doch hier, wie schon gesagt, um ein biblisches Buch, um eine biblische Geschichte. Wie kann es sein, dass Gott da nirgends vorkommt? Wo ist Gott? Das werden wir zu klären haben. Aber bevor ich jetzt mit euch das Kapitel 1 aufschlage, möchte ich noch einmal mit uns beten. Herr, wir wissen nicht, wer das Buch Esther geschrieben hat. Vielleicht war es Mordecai, vielleicht auch Esther oder Nehemia oder eine andere Person, die damals in Persien lebte. Auf jeden Fall jemand, der exzellente Kenntnisse von den Verhältnissen am persischen Hof hatte, aber auch von der jüdischen Kultur. Aber wer es auch immer gewesen sein mag, der wahre Autor dieser Geschichte bist doch du selber. Auch wenn du namentlich nicht erwähnt wirst, bist du es doch, der aus und zwischen und in den Zeilen redet. Danke, dass du durch deinen Geist uns dein Wort aufschließt. Hilf zum Hören und Predigen. Ich bete in Jesu Namen. Amen. Xerxes, Kasajascha, Ahasveros, der Sohn des Darius, das ist auch der Enkel des bereits erwähnten Kyros des Großen, der Babylon unterwarf. Also dieser Kyros erlaubte den Juden, wieder nach Israel zurückzukehren, um den Tempel und das Land wieder aufzubauen. Aber nicht alle Juden sind nach Israel zurückgekehrt. Es gab eine große Anzahl jüdischer Menschen, die entweder in Babylon geblieben sind oder sich im ganzen persischen Riesenweltreich zerstreut haben. Auf diese Menschen ist das Buch Esther fokussiert. Kapitel 1 beginnt damit, dass Ahasveros im dritten Jahr seiner Regierung, nachdem die schon erwähnten Aufstände in Ägypten und Babylon niedergeschlagen waren, in Susa, also Susa, das ist die alte Hauptstadt von Elam, das zu seinem Reich gehörte und den Königen als Winterresidenz diente, also nicht so ganz weit entfernt von Babylon, wenn man eine kleine Weltkarte hat. Ja. Und wie gesagt, das Kapitel beginnt damit, dass er dort eine 180 Tage dauernde, an Pomp und Prunk durch fast nichts zu überbietende Siegesfeier für die persischen Fürsten, Minister, Gouverneure und Generäle veranstaltet. Natürlich sollte das Ganze vor allem auch zur letzten Vorbereitung und Einstimmung auf den geplanten Rachefeldzug gegen Griechenland dienen, von denen im Exkurs die Rede war. Zu diesem Zeitpunkt ist Ahasveros noch zuversichtlich, dass die geplante Invasion aufgrund seiner Führerqualitäten und der militärischen Überlegenheit Persiens nur im Triumph enden konnte. In Vorfreude auf den zu erwartenden Sieg der Großmacht lässt er die sechsmonatige Kriegsvorbereitung in einem siebentägigen Edelbankett für seine Angestellten ausklingen, das auch dem Volk von Susa offen stand. Ich lese die Verse 6 und 7, da wird diese extravagante Feier beschrieben. Feine Vorhänge aus weißem Leinen und blauem Purpur mit Schnüren aus feinen weißen Leinen und roten Purpur an silbernen Ringen und Säulen aus weißem Marmor aufgehängt, goldene und silberne Ruhelager auf einem Steinpflaster aus grünem und weißem Marmor, Perlmutt und dunklem Marmor. Und man reichte die Getränke aus goldenen Gefäßen, und die Gefäße waren voneinander verschieden, und königlichen Wein gab es in Menge nach Freigebigkeit des Königs. In bester Weinlaune kommt ihm am letzten Tag dieses Flatrate-Saufens eine Idee. Mein gut aussehendes Weib muss her, damit kann ich den Männern noch mehr imponieren. Gedacht, getan. Boten gehen hinaus, um Vasti, Königin Vasti, das war ihr Name, zu holen und kommen ohne die Königin zurück. Sie wollte einfach nicht, empfand es offensichtlich als unter ihrer Würde, sich vor einer Menge von meist betrunkenen Männern zu präsentieren. Ahasverus, bis auf die Knochen blamiert, schäumt vor Wut, dass Vasti ihn öffentlich vor allen Gästen gedemütigt hat. Und nach Vers 17 und 18 haben er und seine Weisen außerdem die Befürchtung, dass das Verhalten der Königin Kreise ziehen und im ganzen Reich eine Frauenbefreiungsbewegung auslösen könnte. Wenn Vasti, Königin Vasti, damit durchkäme, dann auch jede andere Frau. Also entzog er ihr die königliche Würde. Per Dekret ließ er ihre Absetzung verkündigen und seine Absicht, sich eine neue Königin zu suchen, die so, Vers 19, besser ist. Damit will er ein öffentliches Exempel setzen, dass niemand ungestraft dem persischen König ungehorsam sein konnte, nicht einmal die Königin. Nach Kapitel 2, Vers 16, dauerte es dann aber weitere 4 Jahre, bis es zur Wahl einer neuen Königin kommt. Warum so lange? Die Antwort haben wir schon gehört. Sie findet sich in diesem schon mehrfach erwähnten Rachefeldzug gegen Griechenland. Dieses Unternehmen nahm ihn dermaßen in Anspruch, dass er sich nicht auch noch mit der Suche nach einer neuen Herzdame beschäftigen konnte. Es passt im Übrigen genau zwischen Vastis Absetzung 483 oder 482 und der Krönung ihrer Nachfolgerin in 479 oder 478. Frustriert von seiner Unfähigkeit, Griechenland zu erobern, kehrt Ahasverus nach 2 Jahren vergeblicher Anstrengung wieder nach Hause zurück. Und was lag näher, als nach dem unbefriedigenden Kriegsverlauf Ablenkung zu suchen? Ich lese uns Kapitel 2, Verse 1 bis 4. Nach diesen Begebenheiten, als der Zorn des Königs Ahasverus sich gelegt hatte, gedachte er an Vasti und an das, was sie getan und was über sie gesprochen worden war. Da sagten die Pagen des Königs, die ihn bedienten, man suche dem König unberührte Mädchen von schönem Aussehen, und der König bestimme Beamten in allen Provinzen seines Königsreichs, dass sie alle unberührten Mädchen von schönem Aussehen in die Burg Susa ins Frauenhaus bringen sollten, unter die Obhut des königlichen Eunuchen Hegai, des Hüters der Frauen, und man lasse ihnen dort die nötigen Schönheitsmittel zuteil werden. Und das Mädchen, das dem König gefällt, mag an Vasti Stelle Königin werden, und das Wort war recht in den Augen des Königs, und er machte es so. Also die Ablenkung bestand darin, sich eine neue Königin zu küren. Ein ungeheurer Aufwand wird also betrieben, um eine neue Königin zu finden. Das ganze riesige Reich wird nach jungen, hübschen Frauen abgeklappert. Die aussichtsreichsten Kandidatinnen werden dann für 12 Monate im königlichen Harem einer speziellen Schönheitskur unterzogen, bevor sie vor den König geführt werden. An dieser Stelle im biblischen Text kommen zum ersten Mal Esther und ihr Vetter Mordekai ins Spiel. Beide leben in der Stadt Susa und sind Nachkommen der vor gut einem Jahrhundert von Nebukadnezar nach der Eroberung Jerusalems in die babylonische Gefangenschaft geführten jungen Juden. Mordekai ist der deutlich ältere der beiden. Vers 7 sagt, dass Esthers Eltern starben, als sie noch sehr jung war und Mordekai sie aufgezogen hat. Also hier in der Mitte von 50 Millionen Menschen im Persischen Reich gibt es diese beiden jüdischen Menschen mit heidnischen Namen. Mordekai ist vermutlich eine Ableitung des babylonischen Götternamens Marduk. Esthers Name ist altpersischer Herkunft und bedeutet Stern, kann aber auch von der babylonischen Göttin Ishtar abgeleitet werden. Esthers jüdischen Eltern hatten sie bei ihrer Geburt Hadassah genannt, was Myrte heißt oder Braut, aber dass Juden im Exil andere Namen bekommen, war ja nicht ungewöhnlich. Auch bei Daniel und seinen 3 Freunden Hanania, Misael und Asaja wurden ihre ursprünglichen jüdischen Namen gegen die babylonischen Namen Belsatzar, Mesach, Sadrach und Abednego ausgetauscht. Unser Bibeltext, Kapitel 2, betont ausdrücklich, Vers 7, dass Esther von schöner Gestalt und von schönem Aussehen war. Das blieb auch den Mädchenfängern des Königs nicht verborgen. Und so wurde sie zusammen mit vielen anderen jungen Mädchen, die für die Wahl zur Königin in Betracht kamen, in die Burg Susa gebracht. Der jüdisch-römische Geschichtsschreiber Josephus sagt, dass es 400 Jungfrauen waren, die so in den Harem des Königs gebracht wurden, um sich für ein Jahr einem besonderen Schönheitspflegeprogramm zu unterziehen. 400. Wie viele Einzelschicksale verbergen sich dahinter? aber Einzelschicksale spielen bei Weltbeherrschern selten eine Rolle. Irgendwann, wenn dieses Jahr vorbei war, würden sie dem König vorgestellt, der dann die Qual der Wahl hatte, aus vielen Millionen von Mädchen in seinem Reich herausgefilterten 400 die richtige zu bestimmen. Ein Jahr Vorbereitung für diesen einen Moment, wo sie in das Schlafgemach des Königs geführt wurden. Dann sollten sie so schön wie möglich aussehen, so gut wie möglich riechen, wunderbare Haut haben, wunderschöne Haare, sich mit Schmuck schmücken und auch immer, was sie sich wünschten. Und so würden sie dem Herrscher vorgeführt. Am Morgen danach ging es dann vielleicht für immer in das andere Frauenhaus zu seinen zahlreichen Edelnutten, Nebenfrauen und den aus dem Wettbewerb gefallenen Mitbewerberinnen, bis der König alle gescheckt und seine Wahl getroffen hatte. Ich lese Kapitel 2, 15 bis 17. Und als die Reihe an Esther kam, dass sie zum König kommen sollte, verlangte sie nichts, außer was der königliche Eunuch Hegai, der Hüter der Frauen, ihr sagte. Und Esther erlangte Gunst in den Augen aller, die sie sahen. So wurde Esther zum König Ahasveros in sein königliches Haus geholt, und zwar im 10. Monat, das ist der Monat Tebet, im 7. Jahr seiner Regierung. Und der König gewann Esther lieb, mehr als alle Frauen. Also sie muss tatsächlich eine außergewöhnliche junge Person gewesen sein, wenn der König, nachdem er schon so unglaublich viel an Schönheiten gesehen hatte, sich Knall und Fall in sie verliebte. Ich lese weiter bis Vers 18. Und sie erlangte Gunst und Gnade vor ihm, mehr als all die anderen Jungfrauen, und er setzte das königliche Diadem auf ihr Haupt und machte sie an Vastis Stelle zur Königin. Und der König veranstaltet für all seine Fürsten und Knechte ein großes Gastmahl, das Gastmahl Esthers. Den Provinzen gewährte er einen Steuererlass und bewilligte eine Kornspende nach der Freigebigkeit des Königs. Klingt das nicht wie ein Märchen? Esther hat das Herz des Königs erobert, Esther wird seine Königin. Eine unbedeutende jüdische Waise, ein Abkömmling aus der Heimat verschleppten junger Menschen wird in die höchste Position erhoben, die eine Frau im damaligen Weltreich haben konnte. Das ist doch kein Zufall. Dahinter steht eine Macht, die größer ist als die des Weltbeherrschers Ahasveros, die das Schicksal lenkt, indem sie sich das Herz eines Königs neigt, wohin immer sie will. Sprüche 21, Vers 1. Während dieser Zeit hält Esther auf Anraten Mordekais ihre jüdische Herkunft verborgen. Auch schon im Persischen Reich des 5. vorchristlichen Jahrhunderts gab es einen weit verbreiteten Antisemitismus. Erst in Kapitel 7 gibt sich Esther als Jüdin zu erkennen zum notwendigen, von Gott dafür vorgesehenen Zeitpunkt. Gott hatte besondere Pläne mit ihr, ihre Schönheit war Gott gewollt. Doch auch Mordekai fühlte sich weiter für sie verantwortlich, ist besorgt um sie und hält sich darum auch nach ihrer Krönung häufig in der Nähe des Frauenhauses auf, um mit ihr, auch wenn das nur über Bedienstete möglich war, in Kontakt zu bleiben und etwas über ihr Wohlergehen zu erfahren. Und hier wird die Geschichte wieder spannend. Dabei belauscht er, wie zwei Eunuchen des Königs, die Leibwächter Bigtan und Teresch, die seine Privatquartiere bewachten, einen Komplott schmieden, um Ahasveros zu ermorden. Kapitel 2, Verse 22, B und 23. Und Mordekai sagte es der Königin Esther. Esther aber sagte es dem König in Mordekais Namen. Da wurde die Sache untersucht und als wahr erfunden und die beiden wurden hingerichtet und dies wurde vor dem König in das Buch der Chronik geschrieben. Diese Aufzeichnungen werden noch eine wichtige Rolle spielen. Wie bei Josef und Daniel wird ein Jude zur Hilfe für den heidnischen Herrscher, weil Gott mit ihm ist. Aber erst einmal geht es weiter mit Kapitel 3, wo mit Haman, dem Sohn Hamadatas, der letzte Hauptakteur des Buches, die Bühne betritt. Wir erfahren nicht, warum der König ihn über alle Fürsten und Minister am Königshof setzt, warum er vom König in diese Spitzenstellung im Persischen Reich gehievt wird. Aber gleich im ersten Vers wird uns ein wichtiges Detail über diesen Mann mitgeteilt. Er ist Agagiter. In Vers 10 sowie in Kapitel 8 und 9 wird es noch dreimal wiederholt. Haman, der Agagiter. Das ist nämlich keine Nebensächlichkeit. Hier verbirgt sich ein Schlüssel zur ganzen Geschichte. Der Ursprung von Hamans Hass auf Mordekai und sein Hass auf die Juden. Aber um das verstehen zu können, müssen wir nochmals fast 1000 Jahre in die Zeit der Wüstenwanderung zurückgehen. Im 7. Kapitel des Buches Exodus werden die Kinder Israel vor den Amalekitern, einem Brudervolk, den Nachkommen Esaus, angegriffen. In Buch Deuteronomium, also 5. Mose, Kapitel 25, wird noch einmal darauf Bezug genommen. Weil das Volk Amalek es besonders auf die Schwachen, Verwundeten, auf die ermüdete und kaputte Nachhut abgesehen hatte, spricht Gott, der Gott Israels, einen Fluch über die Amalekiter aus. Amalek soll komplett vernichtet werden. 4 Jahrhunderte später, das lesen wir in 1. Samuel 15, schlägt Saul die Amalekiter, weigert sich aber den Bann auch am König zu vollstrecken. Saul sollte den grausamen Agag töten, aber er hat es nicht getan, er lässt ihn leben. Wegen dieser und anderer Dinge entzieht ihm der Herr das Königtum und der Prophet Samuel vollendet, wovor Saul sich gescheut hatte. Nun war Haman Agagiter, das heißt ein direkter Nachfahrer dieses grausamen Königs. Könnte es da nicht sein, dass, obwohl fast ein Jahrtausend seit dem Fluch und hunderte von Jahren seit dem Tod Agags vergangen sind, er seine Familiengeschichte kannte? Dass er wusste, dass er ein Jude war, ein jüdischer Prophet, der seinen königlichen Vorfahren in Stücke gehackt hatte? Dass er die Chance gekommen sah, den Spieß umzudrehen? Dazu kommt, dass auch Mordekai noch weiß, dass er aus dem Stamm Benjamin kommt, aus derselben Linie wie König Saul. Solche Traditionen halten sich zäh, und so möchte ich annehmen, dass beide ihre Geschichte kennen. Haman der Agagiter und Mordekai der Benjaminiter. Vor diesem Hintergrund lesen wir weiter, Kapitel 3, die Verse 2 bis 6. Und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und warfen sich nieder vor Haman, denn so hatte der König es in Bezug auf ihn befohlen. Aber Mordekai beugte seine Knie nicht und warf sich nicht nieder. Da sagten die Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, zu Mordekai: Warum übertrittst du dauernd den Befehl des Königs? Und es geschah, als sie es Tag für Tag zu ihm sagten und er nicht auf sie hörte, da berichteten sie es Haman, um zu sehen, ob Mordekais Begründung anerkannt werden würde. Denn er hatte ihnen mitgeteilt, dass er Jude sei. Und als Haman sah, dass Mordekai vor ihm weder seine Knie beugte noch sich niederwarf, da wurde Haman mit Zorn erfüllt. Wo ist der Ralf? Ralf, es gibt ein wunderschönes Plattencover von Keith Green, No Compromises, da ist diese Szene drauf. Alle liegen, nur der Mordekai, der steht. Und da kommt der Haman, da sitzt er auf seiner Sänfte. Musst du dir heute nochmal angucken, hast du bestimmt, ja. Aber es war in seinen Augen zu gering, die Hand an Mordekai allein zu legen, da man ihm die Volkszugehörigkeit Mordekais mitgeteilt hatte. So suchte Haman alle Juden, die im ganzen Königreich des Ahasverus waren, das Volk Mordekais zu vernichten. Wie ging er dabei vor? Nun, zuerst einmal suchte er die Unterstützung der Götter durch Loswerfen. Er geht zu den Götterpriestern, um den optimalen Termin für den geplanten Genozid am jüdischen Volk herauszufinden. Dann geht er dann zum König damit, um ihm einen teuflischen Plan zu unterbreiten. Vers 8, da sagte Haman zum König Ahasverus: Da gibt es ein Volk, zerstreut und abgesondert unter den Völkern in allen Provinzen deines Königsreiches. Und ihre Gesetze sind von denen jedes anderen Volkes verschieden. Und die Gesetze des Königs befolgen sie nicht. Und es ist dem König nicht angemessen, sie gewähren zu lassen. Im Klartext, dein Reich ist voll von Juden und sie sind eine Bedrohung. Sie können deinem Thron gefährlich werden. Und darum ist die einzige angemessene Reaktion, sich ihrer im ganzen Reich zu entledigen. Es drängt den König, ein Gesetz zu erlassen, das darauf abzielt, an dem vom Orakel ermittelten Termin alle Juden im ganzen Reich umzubringen, also auch die, die bereits wieder nach Israel zurückgekehrt sind. Israel hört ja zum Persischen Reich als ein Provinzchen. Um diesem Angebot Nachdruck zu verleihen, schmiert er den König mit der gewaltigen Summe von 10.000 Talenten Silber. Zudem macht er ihm schmackhaft, dass man ja alles, was sie besitzen, ihre gesamte Habe beschlagnahmen könnte, was nochmals eine riesige Geldsumme in die königlichen Kassen spülen würden. Vergessen wir nicht, Ahasverus Schatzkammern dürften zu diesem Zeitpunkt aufgrund der beiden gescheiterten Griechenkriege arg geplündert gewesen sein. Und so besiegelt er das Todesurteil, indem er seinen Siegelring vom Finger zieht und Haman zur Verfügung stellt. In Prokura, das heißt in Generalvollmacht, kann er nun die Dekrete abstempeln, die den Völkermord an den Juden ermöglichen. Vers 13. Und die Briefe wurden durch die Eilboten in alle Provinzen des Königs gesandt, um alle Juden zu vernichten, umzubringen und auszurotten, vom Knaben bis zum Greis, Kinder und Frauen an einem Tag, am 13. des 12. Monats, und das ist der Monat Adar, und um ihre Habe als Beute zu erbeuten. Kapitel 4, Vers 3 heißt es daraufhin: Und in jeder einzelnen Provinz, überall, wohin das Wort des Königs und sein Gesetz gelangten, war eine große Traurigkeit bei den Juden und Fasten und Weinen und Wehklage, und viele lagen in Sack und Asche. Ja, was würden wir machen, wenn wir wüssten, so, wir haben es jetzt Juni und ich sage mal im Februar, dann wären wir alle umgebracht. Gute Frage, ne? Tja, mal drüber nachdenken. Entsetzen und Furcht vor dem drohenden Holocaust verbreiteten sich so rasend schnell unter den Juden im gesamten persischen Weltreich. Kapitel 4, Vers 1. Und als Mordekai alles erfuhr, was geschehen war, da zerriss Mordekai seine Kleider und kleidete sich in Sack und Asche, und er ging hinaus mitten in die Stadt und erhob ein lautes und bitterliches Klagegeschrei. Er trauert öffentlich über das schreckliche drohende Unheil, das über sein Volk hereinbrechen sollte. Dahinter stand ja nicht nur Haman, dahinter stand der Satan persönlich. Satan ist immer dabei, wenn es darum geht, das jüdische Volk auszurotten. Er wusste, dass aus diesem Volk der kommen sollte, der ihm den Kopf zertreten würde. Und den galt es aus Satans Sicht gesehen, mit allen Mitteln zu verhindern. Nach und nach sickern die Schreckensnachrichten auch zu Esther durch. Über den ihr treu ergebenen Eunuchen Hattach kann Mordekai sie über das informieren, was Haman beim König erreicht hat. Er lässt ihr sogar eine Kopie des königlichen Erlasses zukommen. Und er lässt ihr bestellen: Esther, du musst zum König gehen, ihn um Gnade anflehen und vor ihm um das Leben deines Volkes bitten. Aber das war nicht so einfach, wie sich das anhört. In die Burg Susa durfte niemand, nicht einmal die Königin, ohne persönliche Einladung vor den König kommen. Jemand, der es wagte, ohne gerufen worden zu sein, in den inneren Palastbereich vorzudringen, konnte auf der Stelle getötet werden. Die Meder und Assyrer hatten ähnliche Gesetze. Auf diese Weise schützten sich die Könige vor Belästigungen und Attentaten. Esther würde nicht nur gegen die höfische Etikette verstoßen, sie würde ihr Leben riskieren. Schauen wir auf ihre Antwort. Kapitel 4, Vers 11, die wiederum Hattach jetzt Mordekai überbringt. Alle Knechte des Königs und das Volk in den Provinzen des Königs wissen, dass für jeden Mann oder Frau, der zum König in den inneren Hof hineingeht, ohne dass er gerufen worden ist, ein Gesetz gilt, nämlich ihn zu töten. Es sei denn, dass der König ihm das goldene Zepter entgegenreicht, dann darf er am Leben bleiben. Ich bin schon seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, zum König hineinzukommen. Klingt ja eigentlich eher nach Nein, ne? Ja, Esther ist realistisch. Der König hat sie im letzten Moment nicht ein einziges Mal sehen wollen. Sicherlich hatte er in dieser Zeit Umgang mit anderen Frauen. In den 5 Jahren, seit er sie geheiratet hat, ist seine Liebe zu ihr kühler geworden. Und wie unberechenbar ihr irrationaler Ehemann auf jeglichen Ungehorsam reagieren kann, darüber gibt sie sich aufgrund der Degradierung ihrer Vorgängerin keinerlei Illusionen hin. Der von Mordekai geforderte Gang könnte ihr tatsächlich das Leben kosten. Aber auch Mordekai sieht die Dinge, wie sie sind. Verse 13 und 14, Vers 13, da ließ Mordekai der Esther antworten: Denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Sie sollen nicht denken, dass ausgerechnet sie davon kommt. Sie werden herausfinden, dass sie Jüdin ist. Das tödliche Risiko hat sie. Also so oder so. Aber wir sehen auch ein wunderbares Vertrauen Mordekais in die Verheißung Gottes, in seine Treue. Eher stürzt das Weltall zusammen, als Gott den Bund, den er mit Abraham geschlossen und immer wieder bestätigt hat, brechen wird. Deshalb ist er sich auch, was die Rettung des Volkes anbelangt, gewiss. Vers 14a und b. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und dann folgt wieder so ein Schlüsselsatz für das Verständnis der ganzen Geschichte. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Mordekais indirekter Hinweis auf Gottes Timing, zusammen mit seiner deutlich ausgesprochenen Überzeugung, dass Esther und er selbst und viele andere Juden umkommen werden, wenn sie sich nicht für die ihr von Gott zugedachte Rolle bei der Rettung seines Volkes öffnet. Dass der Mordekai auf Gottes Timing verwiesen hat und dass er ganz deutlich auch gesagt hat, dann kommt ein anderer, aber dann werden wir wahrscheinlich alle umkommen, das öffnet die Esther dafür, diese Rolle anzunehmen, die Gott ihr zugedacht hat. In den Versen 15 und 16 lesen wir: Da ließ Esther dem Mordekai antworten: Geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet um meinen Willen und esst nicht und trinkt nicht 3 Tage lang, Nacht und Tag. Auch ich selbst werde mit meinen Dienerinnen ebenso fasten, und sodann will ich zum König hineingehen, obwohl ich es nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Tapfere Esther. Sie erwähnt nicht das Gebet, sie erwähnt das Fasten. Aber dass dabei auch gebetet wurde, können wir voraussetzen. Für 3 Tage fasten sie und kämpfen im Gebet für Israels Rettung. Esther und ihre Dienstmädchen im Palast, Mordekai zusammen mit allen ortsansässigen Juden in der Stadt. Erst dann, Kapitel 5, nähert sie sich dem Thronsaal und es wird ein angespannter Moment gewesen sein, diese Sekunden, in denen der König entscheidet, was passiert. Sie kommt, er erblickt sie, erneut von ihrer Schönheit geschmeichelt, reicht er ihr das goldene Zepter, sie berührt die Spitze, in ihn für ihn typischer Hybris fragt er, was hast du, Königin Esther, und was begehrst du? Es soll dir gewährt werden und wäre es auch die Hälfte des Königreichs. Muss man sich mal vorstellen, ne? Ein Reich von 50 Millionen Menschen. Aber sie will nicht das halbe Königreich. Sie will überhaupt kein Königreich. Sie will das Leben ihres Volkes. Und darum äußert sie eine Bitte, die so bescheiden ist, dass Ahasveros sie einfach nicht abschlagen kann. Ich lese die Verse 4 bis 8. Da sagte Esther, wenn es dem König recht ist, so möge der König mit Haman heute zu dem Mahl kommen, das ich ihm bereitet habe. Da sagte der König, eilt, holt Haman, dass wir tun, was Esther gesagt hat. Und der König und Haman kamen zu dem Mahl, das Esther bereitet hatte. Und der König sprach zu Esther beim Weingelage, was ist deine Bitte? Sie soll dir gewährt werden. Und was ist dein Begehren? Bis zur Hälfte des Königsreichs. Ja, es soll erfüllt werden. Da antwortete Esther und sagte, meine Bitte und mein Begehren ist dies, wenn ich in den Augen des Königs Gunst gefunden habe und wenn es dem König recht ist, mir meine Bitte zu gewähren und mein Begehren zu erfüllen, so möge der König mit Haman zu dem Mahl kommen, das ich ihm bereiten will. Morgen will ich dann nach dem Wort des Königs tun. Bisschen kompliziert hört sich das an, ne? Aber ist ganz einfach. Zunächst mal Bankett 1. Ahasveros sagt, okay, wir sind hier, Haman ist hier, ich bin hier, dann teilen mir doch jetzt bitte mit, wonach dein Herz sich sehnt. Aber irgendwie fühlt Esther intuitiv, wir haben ja auch gehört, die beiden sind schon wieder ordentlich am Bechern, dass vielleicht jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, sich vor dem König als Jüdin zu outen. Und dass der Herr vielleicht noch etwas tun muss, um einen Keil in diese für nichts gute, dubiose Männerfreundschaft Ahasveros Haman zu schlagen. Okay, also, wenn es dem König gefällt, zögert sie die Sache hinaus, dann möchte ich durch doch bitte euch beide morgen noch einmal einladen. Voller Stolz über die beschwingt über die erneute Einladung und in heiterer Stimmung verlässt Haman die königlichen Gemächer. Diese gute Laune ändert sich schlagartig, als ihm im Tor der unbeugsame Mordekai begegnet. Er muss diesen verhassten Nachkommen Sauls, diesen Juden, so schnell wie möglich loswerden. Nur mit Mühe kann er sich zurückhalten, am liebsten hätte er ihn gleich an Ort und Stelle in Stücke gehauen. Aber das könnte Ärger nach sich bringen. Ich habe gelesen, und das Gastrecht im Orient, das ist wird ganz hoch geachtet, das ist heilig. Nach den alten persischen Gesetzen standen die, die im Tor des Königs waren, unter besonderen Schutz. Zu Hause beruhigten ihn seine Frau Seresch und seine Freunde mit dem Vorschlag, schon mal den Galgen errichten zu lassen, an dem Mordekai morgen hängen wird, sobald Haman die Zustimmung dafür vom König eingeholt hat. Während Haman von Rache träumt, wir sind jetzt in Kapitel 6, wälzt Ahasveros sich auf seinem Lager hin und her, kann keinen Schlaf finden. Was auch immer die Ursache dieser Schlaflosigkeit ist, sie bringt ihn auf die Idee, sich die königlichen Aufzeichnungen bringen zu lassen, von denen in Kapitel 2 die Rede war. Kapitel 6, Verse 1 bis 3. Und sie wurden vor dem König vorgelesen. Da fand sich geschrieben, was Mordekai gemeldet hatte über Bigtan und Teresch, die beiden königlichen Eunuchen, von denen, die an der Schwelle Wache hielten, dass sie nämlich danach getrachtet hatten, Hand an den König Ahasveros zu legen. Da sagte der König, was ist dem Mordekai dafür an Ehre und Auszeichnung erwiesen worden? Und die Pagen des Königs, die ihm bedienten, sagten, es ist ihm nichts erwiesen worden. Ahasveros denkt, 5 Jahre sind seitdem vergangen, ohne dass seinem damaligen Lebensretter dafür Anerkennung gezollt wurde. Das muss für sein Ehrgefühl fast peinlich sein. Er kann es kaum abwarten, sein Versäumnis am Mordekai wieder gut zu machen. Als Haman am frühen Morgen auf seiner Dienststelle am königlichen Hof eintritt, ist sein erster Weg zum König. Schnell will er die Erlaubnis, Mordekai zu hängen. Er will ihn heute noch hängen sehen. Doch er kommt gar nicht erst dazu, dies Ansinnen dem König zu unterbreiten, weil dieser ihm mit seiner Frage zuvorkommt. Kapitel 6, Vers 6. Was soll man dem Mann tun, an dessen Ehrung der König gefallen hat? Da dachte Haman in seinem Herzen, wem könnte der König mehr Ehre erweisen wollen als mir? Von der eigenen Selbstüberschätzung wie berauscht überlegt er, was ihm gefallen würde. Und Haman sagt zum König, für den Mann, den der König gern ehren möchte, soll man ein königliches Gewand herbringen, das der König selbst trägt, und ein Pferd, auf dem der König reitet und auf dessen Kopf ein königlicher Kopfschmuck gesetzt worden ist. Und man soll das Gewand und das Pferd den Händen eines der vornehmsten Fürsten des Königs übergeben, damit man den Mann bekleidet, den der König gern ehren möchte. und man soll ihn auf dem Pferd in die Straßen der Stadt umherführen und vor ihm ausrufen lassen, so macht man es mit dem Mann, den der König gern ehren möchte. Ja, das könnte ihm gefallen. Aber dann nimmt die Sache plötzlich eine für ihn schockierende Wendung. Der König befiehlt, eile, nimm das Gewand und das Pferd, wie du gesagt hast, und mach es so. Nein, nicht mit Haman, mit Mordekai, dem Juden, der vor dem Tor des Königs sitzt. Lass es an nichts fehlen von allem, was du gesagt hast. Er hat keine andere Möglichkeit. Er selbst muss dem Ehrenzug für seinen Todfeind durch die Stadt vorangehen. Und überall, wo er hingeht, ruft er, so macht man es mit dem Mann, den der König gerne ehren möchte. Welch eine Demütigung, welch eine Schande. Wie ein geprügelter Hund schleicht Haman nach Hause. Wieder sucht er Trost bei seiner Frau und seinen Freunden. Vergeblich. Nachdem sie von ihm erfahren haben, was ihm zugestoßen ist, sagen sie, wenn Mordekai, vor dem du zu fallen begonnen hast, vom Samen der Juden ist, so kannst du nichts gegen ihn ausrichten, sondern du wirst gänzlich vor ihm fallen. Viel Zeit, Blutdruck und Herzfrequenz zu stabilisieren, bleibt ihm aber nicht. An seiner Tür stehen schon die Eunuchen des Königs, um ihn zum zweiten Abendessen abzuholen. Der König, noch immer im Bann von Esthers Schönheit, kann es kaum abwarten, nun endlich erfahren, was sie will. Und jetzt hält sie damit auch nicht mehr hinterm Berg. Kapitel 7, Verse 3 und 4. Wenn ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, o König, und wenn es dem König recht ist, so möge mir mein Leben geschenkt werden auf meine Bitte hin und mein Volk auf mein Begehren hin. Denn man hat uns verkauft, mich und mein Volk, um uns zu vernichten, umzubringen und auszurotten. Ahasveros kann es kaum glauben, was er hört. Seine Königin, World Best Topmodel, ermorden. Vers 5 bis 6. Wer ist der? Und wo ist der, der das Herz erfüllt hat, so etwas zu tun? Und Esther sagt, Bedränger und Feind ist dieser böse Haman dort. Ahasveros stampft zornbebend aus dem Palast. Sein eigenes Gewissen mag ihm auch zugesetzt haben, wenn er an den Part dachte, den er selbst in diesem schrecklichen Komplott gespielt hat, das ihm jetzt so unvermutet nah auf den Pelz rückt. Dass er bei den Fake News, die Juden seien eine Bedrohung für sein Imperium, so blindlings, auf den Leim gegangen ist. Als er zurückkommt und Haman zu Esthers Füßen um Nase windelnd vorfindet, ist dessen Schicksal besiegelt. Binnen 24 Stunden haben sich die Verhältnisse auf den Kopf gestellt. In kürzester Zeit lässt Gott alle bösen Machenschaften zusammenbrechen. Haman wird umgehend an eben dem Galgen aufgehängt, den er für Mordekai vorgesehen hat. Königin Esther bekommt sein Haus geschenkt und Mordekai wird Hamans Nachfolger, denn Esther hat dem König mitgeteilt, was Mordekai für sie war. Vielleicht interessiert es mal ein Jahr, was ist denn mit dem König passiert? Ich meine, der hat ja auch einiges auf dem Kerbholz. Also die Geschichtsbücher sagen, dass der im Bett ermordet worden ist. Also mit irgendeiner Frau im Bett lag, ist er ermordet worden. Ja. Ende gut, alles gut, noch nicht ganz. Der Erlass, den Haman mit Zustimmung des Königs gegen die Juden im ganzen Reich erlassen hatte, gilt ja nach wie vor und kann nach dem Gesetz der Meder und Perser von niemandem aufgelöst werden, auch nicht von Mordekai, obwohl er inzwischen im Besitz aller sonstigen Vollmachten ist. Dazu kommt, dass der festgesetzte Stichtag für den Genozid, der 13. Tag des 12. Monats, bedrohlich näher rückt. Die Polizei- und Armeeeinheiten, die im ganzen Reich gegen die Juden vorgehen sollten, stehen längst bereit. Darum nimmt Esther erneut das Risiko auf sich, ungerufen vor den König zu treten. Erneut heißt es in ihrem Herzen, und wenn ich umkomme, so komme ich um. Das kennen wir ja schon. Und so lesen wir Kapitel 8. Und noch einmal redete Esther vor dem König und fiel vor seinen Füßen nieder. Und sie weinte und flehte ihn an, das von Haman, dem Agagiter, vorbereitete Unheil abzuwenden und seinen Anschlag, den er gegen die Juden geplant hatte. Diese Beharrlichkeit, mit der sie die Rettung und das Wohl ihres Volkes sucht, ist bewegend. Dort, wo Esther in Kapitel 7 den König bittet, ihr Leben und das ihres Volkes zu retten, weinte sie nicht. Jetzt aber, wo sie selber sicher ist und an die Not ihrer Brüder und Schwestern denkt, weint sie. Nur mal als Zwischenfrage. Wann haben wir das letzte Mal oder haben wir überhaupt schon jemals die Not der verfolgten Christen oder geistliche Nöte in unseren Gemeinden unter Tränen und Fasten zu Gott gebracht? Ihr Lieben, ein Herz, das kalt bleibt angesichts der Not in Gottes Volk, ist ein krankes Herz. Ich komme zum Schluss. Ein einmal erlassenes Gesetz wieder aufheben geht nicht. Ausleger vermuten, dass diese Regelung von den persischen Adeligen eingeführt wurde, um den Launen des Königs einen Riegel vorzuschieben und so die eigenen Rechte zu sichern. Aber Mordekai wird erlaubt, ein zweites Dekret zu erlassen, das mit Persiens berühmten Kurierreitern in Windeseile bis in die entferntesten Ecken des Reiches getragen wird. Darin wird den Juden ein Selbstverteidigungsrecht zugestanden, das Recht, sich gegen ihre Feinde zur Wehr zu setzen. Kapitel 9, Verse 3 und 4. im 12. Monat nun, das ist der Monat Adar, am 13. Tag, an dem das Wort des Königs und sein Gebot in Erfüllung gehen sollte, an eben dem Tag, an dem die Feinde der Juden gehofft hatten, sie zu überwältigen, da wendete es sich so, dass die Juden ihre Hasser überwältigen durften. Da versammelten sich die Juden in ihren Städten in sämtlichen Provinzen des Königs Ahasveros, um eine Hand an sie zu legen, die nach ihrem Verderben trachteten. Und niemand konnte ihnen widerstehen, denn die Furcht vor ihnen war auf alle Völker gefallen. So viel zum Tag X, dem 7. März 473. Es gab Angriffe, die Juden verteidigten sich überall im Land. Mehr als 75.000 Feinde wurden dabei getötet, als die Juden sich verteidigten und der König sie unterstützte. Wie viele eigene Verluste sie hatten, sicherlich nicht wenig, ist nicht aufgeschrieben. Aber es war ein großer Sieg. Darum wird bis heute das Purimfest gefeiert, das an die dramatische Rettung der persischen Juden erinnert. Pur bedeutet Los, Schicksal. Es heißt das Fest der Purim, weil Haman mit Hilfe der Götzenpriester per Los den Tag bestimmen wollte, an dem er die Juden ausrotten würde. Eine schier unglaubliche Geschichte, oder? Wo ist Gott im Buch von Esther? So lautete meine Fragestellung. Nun, der wirkliche Held in der Geschichte, die wahre Macht hinter der Geschichte, wird nie erwähnt, aber es ist Yahweh Elohim. Die Dinge laufen ihm keinen Moment aus dem Ruder. Der, welcher Himmel, die Sterne und Planeten, die Erde und alles, was auch wie er es geschaffen hat, hat es nicht nötig zu würfeln. Er wusste längst, dass das Los auf den letzten der möglichen Termine fallen würde, sodass genügend Zeit blieb für seinen Rettungsplan, noch ehe die heidnischen Priester Kontakt mit der Geisterwelt aufgenommen hatten. Warum wird ausgerechnet die Jüdin Esther auserwählt? Warum bekommt ausgerechnet Mordekai mit, dass der König ermordet werden soll? Warum konnte Ahasveros nachts nicht schlafen und lässt sich aus dem Buch der Denkwürdigkeiten vorlesen? Da braucht es keinen Mathematiker, um zu erkennen, dass das nicht alles Zufälle sein können. Die unsichtbare Hand Gottes ist überall zu erkennen und das Fehlen von Gottes Namen, ich denke, absichtlich, vorsätzlich. Es ist die geniale Strategie des Schreibers, uns dadurch dahin zu bringen, tiefer darüber nachzudenken, dass alles in unserem Leben sich dem göttlichen Plan unterordnen muss. Gott ist ein Designer, ein Koordinator. Er ist mächtiger als alles. Er donnert buchstäblich durch das Buch Esther. Es gibt kein einziges Wunder im Buch Esther und doch ist die große Rettung von Gottes auserwähltes Volk ein einziges Wunder. Nicht Haman und auch nicht Satan, der den Haman benutzte, konnten das Volk Gottes zerstören und dem abrahamitischen und davidischen Bund ein Ende setzen. Gott hält sich an sein Versprechen, die Nation zu bewahren für das Wiederkommen des Messias und ihre endgültige Rettung. Jesaja 49,15: Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Weil Gott Israel liebt, wird sein Bund erfüllt. Und das ist auch die Botschaft für uns. Der Herr ist immer noch auf dem Thron. Ihm ist nichts aus Kontrolle geraten. Ich möchte noch mal mit uns beten. Ja, himmlischer Vater, der Prophet Jesaja sagt in Kapitel 53 in den Anfangsversen, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? Herr, wir haben heute Morgen deinen gewaltigen Arm gesehen in der Vergangenheit. Du bist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Ich möchte dir danken, Herr, dass wir nicht deine Feinde sind. Ich möchte dir danken, dass wir in dir zu deinem Volk gehören. So möchte ich dich bitten, dass du jetzt diesen weiteren Tag segnest, Herr, uns alle, wenn wir zusammen reden, zusammen essen wollen. Ja, auch wenn wir über das Gehörte nochmal nachdenken und uns austauschen, möchte ich preisen für dein lebendiges Wort.